Guten Morgen. Herzlich willkommen zum ersten Sonntag nach Ostern. Der trägt den seltsamen Namen Quasimodo Geniti. Und ich weiß nicht, wie viele gleich an den Glöckner von Notre Dame gedacht haben. Kennt ihr den noch als Disney-Film? Oder ist es auch schon zu lange her? Also wir kennen ihn noch mit Anthony Quinn, glaube ich, in Schwarz-Weiß. Hat mich als Kind sehr beeindruckt. Nein, aber kommt vom Lateinischen wie die neugeborenen Kindlein. Denn, so sagt der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn. Also wie die neugeborenen Kindlein durch die Auferstehung. Das ist die Osterfreude, die wir feiern wollen. Und ich habe mal nach neuen Liedern geschaut, und da ist mir aufgefallen, ein Lied, was zum Tanzen einlädt, plus 19 im EG Plus, und wir singen die ersten drei Strophen. Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich lade Sie ein, im Wechsel mit mir Verse aus Psalm 95 zu beten, im EG Plus unter der Nummer 172. Und da gibt es einen Leitvers, den wollen wir am Anfang einmal üben. Der Leo Neulert spielt uns den einmal. Lasst uns frohlocken und jauchzen. Kommt, lasst uns frohlocken.
Kommt, lasst uns frohlocken und jauchzen. Kommt, lasst uns frohlocken und jauchzen.
Ich würde die Männer mit mir bitten, die 1 zu lesen und die Frauen mit der 2 zu antworten. Kommt, lasst uns frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein König über alle Götter. Sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Komm, lasst uns frohlocken und jauchzen. Komm, lasst uns frohlocken und jauchzen.
Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand.
Komm, lasst uns frohlocken und jauchzen. Komm, lasst uns frohlocken.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Komm, lasst uns frohlocken und jauchzen. Komm, lasst uns frohlocken.
Wir dürfen zu Gott kommen, mit allem, was uns bedrückt, mit allem, was uns von ihm und voneinander trennt. Ich möchte glauben, du bist da, Gott. Du hilfst mir. Aber dann zweifle ich. In Jammer und Not spüre ich nichts von dir. Das quält mich. Gott, stärke mein Vertrauen. So kommen wir zu dir, Gott, und rufen, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich, erbarme dich über uns.
Gottes gute Nachricht heißt, ja, er hat sich unser erbarmt und vergibt uns um Christi willen all unsere Schuld. Im Psalm heißt es, Gott rettet meine Seele vom Tod, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Darum, Lob singt unserem Gott, erhebt seinen heiligen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und immer mehr uns hören kann, kein Schade, ein Frieden und Erlass, Allfehd hat nun ein Ende.
lasst uns beten. Gott, du schenkst Leben. Wir sehen, wie die Natur zu neuem Leben erwacht. Öffne unsere Sinne für deine Auferstehungsenergie, die in allem wirkt, auch in uns. Das bitten wir dich, du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst, vom Anfang bis zum Ende aller Zeit.
Aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Die Vollmacht der Jünger. Am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nagelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und Licht auf meinem Wege. Amen.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie gerne Platz, wir singen aus dem Roten Gesangbuch 108 alle 3 Strophen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es kommt mir vor, als sei es erst ein paar Jahre her, aber ich war noch ein junger Student, da hatten wir eine ziemlich freie Semesterzeit und mein Freund hat mich überredet, 2 Monate als Backpacker nach Indien zu ziehen. Das war eine der aufregendsten, gefährlichsten und schönsten Reisen meines Lebens. Und wir sind vor allen Dingen in Südindien fast auf Schritt und Tritt, möchte man sagen, Apostel Thomas, von dem wir eben im Evangelium gehört haben, begegnet. Also es gibt an der Westküste eine Kirche, wo er angeblich gelandet ist. Es gibt in Chennai, der 20-Millionen-Stadt an der Ostküste, eine große vor seinen Feinden versteckt hat und es gibt einen ganz eigenen Berg, Mount St. Thomas, außerhalb von Chennai, wo er angeblich gestorben ist, auf dem Berg oben und auch da eine orthodoxe Kirche. Wer war dieser Thomas, von dem dieses Sprichwort oder dieser Satz kommt, der ungläubige Thomas? Kennt ihr als Jugendliche wahrscheinlich gar nicht mehr, ich weiß nicht, was ihr zu der so euch gar nicht glaubt, was sagt. Also eben früher hat man gesagt, der ungläubige Thomas. Jetzt ist dann auch gut, ne? Sonst quatscht er kurz. Also Thomas wird in allen 4 Evangelien im Neuen Testament genannt, bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, aber am größten ist seine Rolle in Johannesevangelium. Und da geht die Geschichte mit ihm los, neben der Nennung in diesen Apostellisten am Anfang, mit seiner Begegnung mit Jesus, als die Schwestern kommen und sagen, Lazarus ist gestorben. Jesus will nach Bethanien gehen, um ihn noch einmal zu sehen und, wie wir wissen, ihn dann aufzuerwecken. Aber die Jünger sagen, zu gefährlich, du könntest gesteinigt werden, bleib lieber hier. Jesus sagt, nein, ich muss dahin. Und Thomas wendet sich an die anderen Jünger und sagt, lass uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Eigentlich ist er nicht so bekannt wie Petrus, so für ich bin so forsch und ich sage als erstes, was ich will. Aber da gibt sich doch so das Bild eines tatkräftigen, treuen, entschlossenen Jüngers, der eine feste Bindung an Jesus hat. Und ein Theologe hat mal gesagt, vielleicht von eher verzweifelter Treue als gläubiger Hoffnung. Weiß ich nicht, das können Sie selber entscheiden. Also auf jeden Fall, er will mit Jesus gehen. Die zweite Erwähnung findet er im Johannes 14. Da beginnen die sogenannten Abschiedsreden. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Tod vor und gebraucht dieses wunderbare Bild, ich gehe euch eine Stätte zu bereiten. Also da oben gibt es so etwas wie ein Schloss mit vielen Zimmern und ich habe für jede und jeden ein individuelles Zimmer, was zu ihm passt. Das ist vorbereitet, wenn es dann soweit ist. Und dann sagt er zu seinen Jüngern ganz selbstverständlich, ihr wisst ja, wo ich hingehe und ihr kennt auch den Weg und damit ist ja alles klar. Und man kann sich so richtig vorstellen, schweigen, schweigen, schweigen. Keiner sagt etwas. Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir überhaupt den Weg kennen? Das macht ihn ja sympathisch. Da ist er eher so der grüblerische Frager, aber der auch so offen ist und so viel Vertrauen zu Jesus hat, dass er diese Frage stellen kann. Und Antwort ist dieses berühmte Ich-Bin-Wort. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also eine große Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit bei Thomas. Und was ich spannend finde, ist, diese Frage weist ja darauf hin, dass zwischen intellektuellem Wissen und einem lebensmäßig erfassten Willen ein großer Schritt nochmal liegt. Also wir können manches verstanden haben, wie Kirche funktioniert, was Glaube sein soll, bis er bei uns im Herzen ist, bis er uns wichtig ist, das sind nochmal 2 verschiedene Paar Schuhe. Und dann kommt eben dieser berühmte 3. Abschnitt, wo Thomas vorkommt, Thomas als Zweifler. Jesus erscheint in der Mitte der Jünger, sagt den Friedensgruß, aber Thomas ist nicht da. Uns wird trefflich spekuliert, wo er denn gewesen ist. Vielleicht musste er mit seiner Trauer so umgehen, wie manche unter uns auch, dass sie sagen, nee, ich kann jetzt nicht unter Menschen, ich muss das für mich ausmachen, ich muss alleine sein und von den anderen getrennt trauern. Es wird nicht offensichtlich gesagt, dass er aus der Jüngergemeinschaft ausgeschlossen werden kann, aber er ist eben nicht bei ihnen. Die anderen Jünger erzählen ihm von der Osterfreude und sagen, guck mal, wie wunderbar, Jesus ist auferstanden, und dann sagt Thomas, nee, Moment mal, glaube ich nicht. Dieser Zweifel des Thomas entwächst, könnte man sagen, aus suchender Glaubensnot, hat mal ein Theologe geschrieben, und dem Verlangen nach Gewissheit. Und das verbindet uns ja eigentlich mit diesem Thomas von damals. Wir sind so wissenschaftsgeschult, bei uns ist eigentlich kein Raum mehr für Aberglauben, den gibt es ja trotzdem, und kein Raum mehr für irgendwelche Geschichten, dass Götter Blitze einschlagen lassen oder Krankheiten verursachen können. Wir müssen das wissenschaftlich messen, zählen, wiegen können. Und da kommt Thomas' Frage doch genau richtig. Ihr könnt mir ja viel erzählen, vielleicht habt ihr Drogen genommen oder ihr habt gemeinschaftlich euch irgendeiner Illusion hingegeben, euch in Trance geredet und dann habt ihr halt so das Gefühl gehabt, da ist Jesus irgendwie gewesen. Aber er war doch tot. Und wer ist denn schon jemals vom Grab zurückgekommen? Und dann kommt Jesus und sagt, ich habe dich verstanden, ich sehe dich, nicht nur alle anderen, sondern auch gerade dich und sage dir, oder will dir geben, was du brauchst, leg doch deine Hände auf meine Hände, auf die Wundmale, leg deine Hände in meine Seite, wo mich der Speer getroffen hat, ich bin's. Also ist da Zweifel gar nichts Schlimmes, sondern der Zweifel kann uns zum lebendigen Glauben bringen. Und der Tübinger Theologe Gerhard Meyer hat mal gesagt, diese Jesu-Worte an Thomas müssen die liebevollsten Sätze im Neuen Testament überhaupt. Die Aufforderung Jesu an Thomas lautet wörtlich, so seid nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dieses Bild kennen wir eigentlich alle. Wir stehen sozusagen noch in der Mitte zwischen Zweifel und Glauben und können jetzt sozusagen auf beiden Seiten vom Pferd fallen, hat Luther mal gesagt. Wir müssen uns entscheiden oder wir brauchen die Gewissheit für die eine oder die andere Seite. Und Jesus sagt, ich gebe dir alles, was du brauchst, aber dann entscheide dich doch für die richtige Seite, werde nicht ungläubig, sondern gläubig. Lehn den Glauben nicht ab, sondern geh mit mir weiter, mit all den Fragen, die du hast, mit all den Zweifeln. Und dann muss Thomas das offensichtlich so gemacht haben und offensichtlich im Glauben auch andere Leute mit seiner Freude, mit seiner Hoffnung erreicht haben. Und er ist der Einzige, der neben den großen Petrus und Paulus so eine außerbiblische Überlieferung hat. Es gibt ein eigenes kleines Thomas-Evangelium mit ein paar Jesus-Geschichten, aber eben auch mit der Geschichte des Thomas, die weitergeht bis nach Indien. 52 soll er angeblich mit dem Schiff als Sklave nach Indien transportiert worden sein, hat dort direkt die ersten Brahmanen zu Jüngern gemacht, indem die von ihm ein Wunder forderten, kam ein bisschen von dem Meerwasser, warf es in die Luft und es kam nicht wieder runter. Da haben die ihm da direkt eine Kirche gebaut und es ging dann weiter bis nach Chennai, in diese Millionenstadt heute. Und natürlich sagen die Kritiker, wie soll das denn alles gegangen sein und wie soll das überhaupt sein? Also man kann spätestens ab 300 nach Christus schriftliche, bauliche Zeugnisse von diesen Thomaschristen in Indien nachweisen. Also seit über 1700 Jahren, da wird bei uns an Christentum noch nicht gedacht. Also da haben wir noch Felle getragen und also einen ganz alten Goldkodex an diesem Sonntag, Thomassonntag, feiern. Da habe ich gedacht, das wird sich doch mal lohnen, über diesen Thomas mal etwas nachzudenken. Was kann der für uns heute noch bedeuten? Ich glaube, das Erste ist, was uns allen wichtig sagt: Glauben und Denken soll kein Gegensatz sein. Naturwissenschaftlich denken und uns die Bibel befragen, woher die Naturwissenschaft von der Bibel geht oder die anderen Wissenschaften. Der zweite wichtige Satz ist, der Glaube muss von Opfern sein. Es nützt nichts viel zu wissen, wenn man daraus für sich keine Schlüsse zieht und diese Begeisterung und die Hoffnung des Auferstehungsglaubens nicht in sich trägt. Und die dritte ist, aus dem größten Zweifler kann alles Mögliche werden, zum Beispiel ein wunderbarer Indienmissionar, der 2000 Jahre später seine Spuren dort hinterlassen hat. Der ungläubige Thomas, eine wichtige Figur, die wir gar nicht so oft erwähnt, aber in unser Leben, in unser Glauben und in unsere Zweifel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Aus dem Roten Gesangbuch das Lied 117, der schöne Ostertag, wir singen alle drei Stunden.
Thank you.
Wir bitte halten, wer kann den bitte dazu abzuschließen.
Du Gott,
Gott unseres Lebens, du hast die Enden der Erde geschaffen. Wir bitten dich für deine Schöpfung, bewahre sie. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die traurig sind und eine schwere Zeit überstehen müssen, stärke sie. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle Zweifelnden, die sich nach Zeichen deiner Gegenwart sehen wie Thomas, sei ihnen nahe. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die hungern nach Brot und nach Liebe, mach sie satt. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für alle, die eine Schuld belastet, vergib ihnen. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich für die, die zerstritten sind und in Totenbeziehungen leben, gib ihnen die Kraft zum Neuanfang. Und alles, was uns sonst noch bewegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, das uns Jesus anvertraut hat. Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir singen aus dem EG Plus das angefangene Lied plus 19, die letzten beiden Strophen 4 und 5. Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Caroline Waltenberg, Leo Nollert hat Katrin Bibiella ganz hervorragend vertreten. Bärbel Schmidt für die Lesung. Wir danken ganz herzlich für die Kollekte vom Osterfest. In der Osternacht 174,30 Euro und im Familiengottesdienst um 21:30 Uhr 322,52 Euro. Beides für die Jugendarbeit in unserer Landeskirche und aber auch in den Dekanaten und hier vor Ort. Ich darf Sie einladen. Es gab in der Nachbarschaft ein bisschen Verwirrung mit den Gottesdienstzeiten, deswegen war ich heute Morgen um 9:30 Uhr in Bodenheim. Aber ich glaube, bei uns ist alles klar. Am kommenden Sonntag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in Schwabsburg. Den hält der Prädikant Hans-Peter Rosenkranz. Herzliche Einladung. Und wir haben hier um 11 Uhr Familiengottesdienst, einen sehr musikalischen mit unter Mitwirkung der Kita Morgenstern und unserem neuen Mitbewohner, der Orgelpuppe Martinchen. Den halten Katrin Bibiella zusammen mit Katrin Berg und der Kita. Und dann ist mittags noch Café Welcome im Buschhaus in der Mühlgasse oben im großen Saal. Der Konfirmandenunterricht der diesjährigen Konfirmanden neigt sich langsam dem Ende schon zu. Wir arbeiten jetzt noch kräftig auf den Vorstellungsgottesdienst hin. Und die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden bekommen haben jetzt gerade die Einladung bekommen. Falls jemand unter Ihnen jemanden kennt, der keine gekriegt hat, kann sich gerne im Gemeindebüro oder bei mir nochmal melden. Das ist ja immer so ein bisschen ab und zu, ob man eine Klasse übersprungen hat oder wo man gerade ist, mit wem man gerne gehen möchte. Das kann man dann gerne im persönlichen Gespräch nochmal klären. Und der erste Gottesdienst, wir laden die neuen Konfirmanden dann ein, sich den Vorstellungsgottesdienst der Alten anzugucken und dann schon mal so zu sehen, was man so in diesem Jahr miteinander unternehmen, gestalten, lernen, entwickeln kann. Dann Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Wir bitten um Gottes Segen und nehmen dann zum Nachspiel noch einmal Platz. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden.